Muttertag, ein außerbiblischer Tag oder Feiertag, so wie uns Deborah schon reingenommen hat, ein außerbiblischer Tag, vielleicht Feiertag, vielleicht nicht. Seit ein paar Jahren habe ich mir zur Angewohnheit gemacht, jeweils am Muttertag über eine Frau zu predigen aus der Bibel. Manchmal sind es Mütter, manchmal sind es nicht Mütter. Aber ich tue gerne predigen für alle Mütter und Väter, für alle Nicht-Mütter und Nicht-Väter, für Männer und Frauen. Und mit jedem Jahr, wo ich die Predigtreihe, es ist ein bisschen eine lose Predigtreihe, weiterführe, so gehen mal die bekannten Mütter und Frauen ein bisschen aus. Und je länger, je mehr kommen ein bisschen die Unbekannteren führen, vielleicht auch ein bisschen die Rätselhaften. Die heutige Frau hat es also nicht in ein Buch geschafft, Frauen der Bibel. Es gibt so ein Buch. Die heutige Frau hat es in einem dreibändigen, grossen Bibellexikon geschafft, dass man gerade drei Ziele über sie schreibt. Sie, wo der Name übersetzt Vogel heisst, wo im Lexikon folgendes steht, Tochter des midianitischen Priesters Reguel oder Jitro war die Frau des Mose. So viel ist zu sagen über Zipporah. Sind die drei Ziele alles, was wir wissen über Zipporah? Ich glaube es nicht, auch wenn wir viel mehr nicht wissen haben, wie wissen über die Zipporah. Sie ist ein bisschen rätselhaft, finde ich. Ein bisschen schleierhaft, wie manche Frau in der Bibel. Und ich will mich auch nicht aufhalten lassen an dem vielen, wo man nicht wissen. Oder wo sich ganz viele Theologen wirklich die Hirne ausstudiert haben. Nicht verstehen, auch ich nicht. Aber ich will mich von dem nicht aufhalten lassen, sondern auf ein paar Stationen in ihrem Leben hören oder auf eine Station in ihrem Leben, wo mir Eindruck gemacht haben, wo es mir deucht, es hat für uns etwas zu sagen. Ich möchte aber gleich zuerst ein bisschen etwas aus ihrem Leben skizzieren und da kann ich es gleich fast nicht machen, nur gerade über Zipporah zu reden. Ich muss in dem Zusammenhang auch über Männer reden. Über Mose oder über den Jitro. Übrigens, Klammern, im Leben von Mose haben ganz viele mutige Frauen wesentlich beigetragen, dass er das hat können leben, was Gott ihm den Auftrag gegeben hat. Eine mutige Mutter, die sich nicht einschüchtern lassen hat, durch das Gebot, man dürfe kein Kind haben oder man soll wenigstens den Buben abtreiben oder töten lassen. Mutige Hebammen, ich glaube, bis heute braucht es für gute, gottesfürchtige Hebammen eine grosse Portion Mut und Gottesfurcht. Auch eine mutige Königs- oder Prinzessinnentochter, wo einfach vielleicht den Plausch gehabt hat, an so einem Baby ein bisschen zu gäumeln. Und Gott das Herz gebraucht hat, damit der Mose überlebt hat. Zipporah kommt also unser Bild, wie man es schon in der Schriftlesung gehört hat, von dem Jitro, der sieben Töchter hatte, im Bibelspielfilm heisst es irgendwie, dass er sagt, Gott, warum habe ich das verdient, nur sieben Töchter zu haben? Nach dem Motto, ich hätte gerne auch einen Sohn gehabt. Aber dort kommt die Zipporah in unser Blickfeld, wo der Mose auf der Flucht war, ist niemands Land. Er hätte weder Ägypter sein können, der Mose, noch hätte er rechte Hebräer sein können. Nie hätte er dazugehört. Und so ist er ins niemands Land geflohen. In ein Land, wo er weder Ägypter noch Hebräer sein musste. In die Wüste. So trifft er im Land Midian, in der Wüste, das ist in der Gegend von Elat, für die, die das schon mal so ein bisschen unter den Rädern, unter den Füßen, unter den Flügeln hatten. Im heutigen Wadi Rum ist das im Land Midian, die Zipporah. Zipporah gehört zu den Midianitern, die ihrerseits einmal weit raus nachkommen, sie sind vom Abraham. Und der Mose rastet dort am Brunnen, ein paar Frauen kommen und kichern alle ein bisschen beim Wasserschöpfen, bei dieser schweren Arbeit. Sie werden bedroht von anderen Schafhirten. Die haben es vielleicht besser gemeint mit den Schafen, mit den Frauen dort mal. Und der Mose zeigt sie viel Courage. Er kommt nicht zu Hilfe. Und mit ein bisschen Adrenalin, vielleicht auch ein bisschen mit Schmetterlingen im Bauch, geht Zipora zurück zu ihrem Vater und erzählt, was sie erlebt hat. Ich weiss nicht, wie häufig dass sie so Sachen in der Wüste erlebt hat. Wie spannend dass das Leben war, Alltag mit diesen Schafen, die Alltag fressen, zaufen und wieder zurück müssen. Und die Zipora kommt zurück und berichtet am Familientisch, aufgeregt, was sie sonst erlebt hat an dem Tag. Und ich finde es so herrlich, wie der Vater den Jitro fragt, und jetzt, wo ist der Hell? Wieso händern Stala in der Wüste? Das ist für mich so ein bisschen ein Prise Humor und gleichzeitig zeigt es auch etwas von der Gastfreundschaft, gerade auch zu dieser Zeit. Und dann wird ganz vieles, ja nicht gerade weltbewegend, aber lebensbewegend, in 2, 3 Verse zusammengefasst. Wir haben es schon gehört in der Schriftlesung, ich zitiere es nochmal. Jitro sprach zu seinen Töchtern, wo ist er? Warum habt ihr diesen Mann dort gelassen? Bestellt und nicht abgeholt. Ruft ihn her, dass er mit uns Brot isst. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und der gab Mose seine Tochter Zipora zur Frau. So ein Satz, hä? Und sie gebar einen Sohn, dem gab sie den Namen Gershom, denn er sprach, ich bin ein Fremdling geworden in diesem Land. Ein ganzes Schuck Leben in 2 Bibelverse zusammengefasst. Zipora zügelt später, zieht mit ihrem Mose, ihren 2 Kindern, gegen Ägypten. Und irgendwann zwischen der Ankunft, wo sie in Ägypten angekommen sind, und dem Moment nachher, wo das Volk von den Israeliten weggeführt wird von Ägypten, und dem Durchzug durchs Meer, schickte Mose seine Frau mit seinen 2 Söhnen wieder zurück zum Schwiegervater, respektive zum Vater. Wir wissen nicht genau, wo das passiert ist, aber dort irgendwo schickt er sie wieder zurück. Was hat ihn dazu veranlasst? Ist es die Fürsorge gewesen? Sie sollen nicht alles schrecklich erleben, was es in Ägypten zu erleben gegeben hat. Vielleicht auch Angst, vielleicht Konzentration auf den eigenen Auftrag. Ich muss mit aller Kraft das tun, was Gott von mir verlangt. Die Bibel schwiegt dazu. Und eines Tages besucht der Jitro, also der Schwiegervater von Mose, Priester von diesen Götzenanbetenden Midianiter, der Mose, nimmt Tochter mit und Enkelkind mit, weil der Jitro gehört hat, was der grosse Gott der Israeliten tun hat mit der Befreiung aus Ägypten. Er hat also trotz Abwesenheit von Facebook, Twitter und wie sie alle heissen, hat er vernommen, dass der grosse Gott Wunderbares tun hat bei den Israeliten, dass er sie befreit hat. Und er packt seine Tochter, seine Enkelkind und bringt sein Wertvollste, was er hat. Tochter und Enkelkind. Bringt er zu dem Volk, wo er gehört hat, Gott hat wunderbar an ihnen gehandelt. Dann ist es gut, wenn ich mein Wertvollste auch zu denen bringe, wenn Gott das sagt. Er macht das, was wir auch immer wieder sollen und dürfen. Als Grosseltern, Schwiegereltern, Eltern, Mütter, Väter, mit Kind, lieblichen Kind, aber auch mit anvertrauten Kind im geistlichen Sinn als Gemeinde, Kind, Enkelkind in Gottes Gegenwart bringen. Physisch in einen Gottesdienst mitnehmen zum Beispiel, in eine Sonntagsschule bringen. Oder auch geistlich, indem man für sie betet. Und wir sind dort eingeladen, und ich lade euch immer wieder ein. Wir machen es immer wieder hier im Gottesdienst für Kinder beten, für die Jugendlichen beten. Und das ist nicht einfach, weil es uns langweilig wäre am Sonntagmorgen. sondern aus der bewussten Überzeugung, es ist wichtig, es ist nötig. Die Jungen, auch Teenies, haben es wichtig, dass man sie begleitet, dass Gott sich ihnen wirklich immer wieder zeigt. Dass sie können Jesus erkennen durch alle Höhen und Tiefen vom Leben. Und dafür werden wir immer wieder beten. Die Enkelsöhne vom Jethro haben besondere Namen gehabt. Das zeigt schon etwas am Werdegang von Mose und von dieser Zippora. Gershom, wo heisst, ich bin Fremde gsi, und der Eliezer, wo heisst, der Gott von meinem Vater ist meine Hilfe und hat mich vor dem Schwert vom Pharao gerettet. Das ist eine lange Namensbedeutung. Ich kann es nicht kürzer sagen. Der Gott von meinem Vater ist Hilfe gsi und hat uns gerettet vor dem Schwert vom Pharao. Erinnern wir uns daran, wenn wir einfach die Namen hören, Gershom und Eliezer, so haben die Israeliten immer die ganze Namensbedeutung gehört. Der Jethro, der Fremdling, der Götzenpriester von den Midianiter, fängt an, den lebendigen Gott für sein Rettungshandeln anzubetten. Er wird mit dem eigentlich einen Vorschatten zu allen Heiden, die mal werden, Jesus erkennen und Gott anbeten als Fremdling, als Heide und werdet Gott arbeiten. Und nach dem schwiegerväterlichen Besuch, dem Aufenthalt und der Rat für den Mose noch, Mose, es ist ein bisschen streng, du doch Älteste einsetzen, dann geht es doch ein bisschen ringer, geht der Jethro wieder in sein Heimatland und dort wird nicht mehr berichtet, dass Zippora mit heim ist. Wir wissen es nicht. Vielleicht, vermutlich, ist sie bei Mose geblieben. Und später, im 4. Mose, Kapitel 12, es ist übrigens der Vers 1, wo ich Vers 1 ist es und nicht Vers 18, wenn ich es aufgeschrieben habe, dort ist nochmal von Moses Frau die Rede. Dort wird geredet von Moses Frau, die Kuschiterin, also die aus Kusch, wo der Aaron und Miriam sich auflehnen gegen den Mose, weil Gott nicht mit ihnen gleich redet wie mit dem Mose. Das ist auch eine spannende Geschichte. Und dort kommt eine Bemerkung über die Frau von Mose, dass Gott sich erlaubt, mit dem Mose zu reden, trotz und mit dieser fremdländischen Frau, die eigentlich doch nicht zu den Israeliten gehört, ganz. Ich klammere. Nicht so, wie der Aaron und Miriam ganz würden dazugehören zum rechten Volk. Die Bemerkung, vielleicht sogar eine abfällige Bemerkung über ihr Aussehen, über ihr fremdländisches Aussehen, vielleicht aufgrund von ihrer Hautpigmentierung. Es ist nicht ganz klar, wie sich das Wort Kuschiterin übersetzen lässt. Es wird manchmal gebraucht für Menschen, die aus dem heutigen Äthiopien kommen. Ist es Zippora? Es ist nicht ganz sicher, die Gelehrten, Theologen sind sich nicht ganz sicher. Ist es eine zweite Frau gewesen, die den Mose geheiratet hat nach dem Tod von der Zippora? Man weiß es einfach nicht. Oder ist es eine abfällige Bemerkung gewesen, gegen gleich die immer ein bisschen fremde, die rätselhafte, die Zippora, die nicht ganz dazugehört? Wo sich Gott erlaubt hat, zum Ärgernis von Aaron und Miriam mit dem Mose zu reden, obwohl er eine fremde Kurate hat. So viel, so wenig, ist uns über die rätselhafte Zippora bekannt. Die unscheinbare, die uns bekannt oder eben unbekannt ist. Außer deine Begebenheit, die habe ich uns noch vorenthalten. Unterschlagen, bewusst unterschlagen. Ein biblisches Zeugnis, wo auch ganz, ganz viel rätselhaft hat. Ich weiss, unter uns hat es viele, die machen gern Rätsel. Wir haben auch ein Rätsel heute vor uns. Vielleicht auch ein Unverständliches, wie es mir geht bei den Rätseln. Aber doch strahlt für mich an dieser Zippora etwas auf, das ich möchte mitnehmen. Wir hören aus dem Bericht aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 4. Es ist gerade unmittelbar die Situation, nachdem der Mose Gott begegnet ist am brennenden Dornbusch. Das ist gerade nachher passiert. Das zweite Buch Mose, Kapitel 4, ab Vers 18. Das heisst, Mose ging hin und kam wieder zu Jitro, also wo der Mose vom brennenden Dornbusch wieder zurück ist, zu seinem Schwiegervater und sprach zu ihm: Lass mich doch gehen, dass ich wieder zu meinen Brüdern komme, die in Ägypten sind, und sehe, ob sie noch leben. Jitro sprach zu ihm: Shalom, geh hin in Frieden. Auch sprach der Herr zu Mose in Midian: Geh hin und zieh wieder nach Ägypten, denn die Leute sind alle tot, die dir nach dem Leben trachten. So nahm Mose seine Frau, Zippora, und seine Söhne und setzte sie auf einen Esel und zog wieder nach Ägyptenland, nahm den Stab Gottes in seine Hand. Und in Vers 24: Und als Mose unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zippora einen scharfen Stein, beschnitt ihren Sohn die Vorhaut, berührte damit seine Scham und sprach: Du bist mir Blutbräutigam. Da ließ er Gott von ihm ab. Sie aber sagte: Blutbräutigam, um der Beschneidung willen. Und der Herr sprach zu Mose: Geh hin dem Mose entgegen in die Wüste. Und er ging hin, begegnete ihm am Berg Gottes und küsste ihn. Und Mose tat kund alle Worte des Herrn, die er ihm aufgetragen hatte, und alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Der Abschnitt, wo in der jüdischen und in der christlichen Tradition ganz, ganz viel Kopfzerbrechen bringt bis heute. Es wird geschritten, ob Gott selber dem Mose entgegentritt, ob es denn könnte sein, dass Gott wirklich den Mose hätte wollen töten, oder ob es echt doch ein Dämon gewesen ist oder irgendetwas so. Es ist sprachlich vieles, beides zulässig. Es wird auch gestritten, wer denn jetzt beschnitten worden ist von den Zipporen, der Mose oder einer von den Söhnen. Aufgrund von den Personalpronomen ist ganz vieles möglich. Und auch der Begriff Blutbräutigam kann man bis heute ganz schwierig übersetzen, erklären und verstehen, was ist. Wir könnten ganze Bücher schreiben, aber das erspare ich euch heute Morgen. Und wir kommen vielleicht zum Schluss: Wir wüssten einfach vieles nicht. Aber eins möchte ich für uns heute in die Mitte stellen: Die Glaubenstat von der Zippora vor Gott für ihre Familie. Und von dem her ein paar Gedanken entwickeln für den heutigen Muttertag, unabhängig, ob wir Mütter oder nicht Mütter sind. Ich bin auch keine. Unabhängig von dem, ob wir gerade eigene Kinder haben oder nicht, sondern für die jeweilige Situation, Lebenssituation, wo Gott uns hineingestellt hat. Ein erster Gedanke zu dem Text heute Morgen: Berufung von Gott und dein und mein Gehorsam müssen Hand in Hand gehen. Gott hat den Mose vorher berufen am brennenden Dornbusch. Und der Mose war mässig begeistert. Er hat ein bisschen verhandelt mit Gott. Was hat der Mose an Sicherheit gehabt von Gott für seinen Auftrag? Ein Holzstab, ein Stecken, wie es viele Buben auf dem sonntäglichen Wanderweg auch dabei haben. Und Gottes Zusage: Ich bin Jahwe. Der Gottesname hat der Mose bekommen, der Gottesname, der bis heute für die Juden so heilig ist, dass sie nicht einmal aussprechen und nicht ausschreiben. Das ist alles, was der Mose bekommen hat. Und ich habe den Eindruck, was für ein Vorrecht haben wir, dass wir Jahwe, der Gott, der sich dem Mose offenbart hat mit seinem Namen, heute dürfen wir in Jesus Christus ansprechen mit unserem Vater im Himmel. Das ist so eine scheinbar Kleinigkeit, die mich neu begeistert hat. Der Gott, wo die Juden sich scheuchen, den Namen aufzuschreiben, ausschreiben oder aussprechen, von dem Allerhöchsten. Und wir dürfen kommen und sagen, unser Vater im Himmel, mein lieber Herr Jesus. Der Mose allein hat Zusage gehabt, ich bin mit dir und jetzt geh deine Schritte. Und ich glaube, auch wir leben von dieser Zusage von Gott. Auch wir sind berufen wie der Mose, der nicht viel mehr gehabt hat, wie die Zusage von Gott, das Wort von Gott. Und jetzt glaub, jetzt geh, jetzt mach deine Schritte. Wir haben aber noch viel mehr wie der Mose. Das Zeugnis von Jesus als Mensch gewordener Sohn von Gott. Der Mose aber hat nicht ganz dem Gott gehört. Obwohl Gott ihn berufen hat, geh hin, hat der Mose möglicherweise noch ein Teil des Herz gehabt. Er ist nicht in allem schon einverstanden gewesen und eins gewesen mit dem, was Gott gesagt hat. Die menschlich so verständliche Widerrede, ich kann nicht reden und ich will nicht gehen und wer bin ich schon und was soll ich mit dem stecken da, das hat Gott erzürnt. Noch scheint es, dass im Mose innen zu viel von sich selber ist und zu wenig von dem Gott, der sich offenbart hat. Er redet und lebt noch zu viel aus sich raus. Vielleicht auch die scheinbar versäumte Beschneidung in seiner Familie bringt das zum Ausdruck. Vielleicht ein Mose, der bis zu dem Moment Kompromisse gemacht hat, gehorsam zu sein gegenüber dem, was er von Gott gewusst hat. Wo die Sache von der Beschneidung selber nicht gelebt hat. Und wo sich die Situation erst geändert hat mit der Berufung und dann das Einmünden in den ganzen Gehorsam in dieser Situation. Erst nach dem Moment, wo der Mose sich mehr oder weniger freiwillig auch geführt von der Zippora, dem Gott ganz hergibt, kommt die Hilfe mit dem Aaron entgegen. Erst nach dem kommt die Hilfe entgegen. Also eine Berufung, ein Ruf, ein Auftrag muss Hand in Hand gehen mit dem Gehorsam. Ein zweiter Gedanke, geh den Weg von der Berufung in aller Demut mit. Jetzt rede ich ein bisschen mehr über Zippora. Zippora, die fremdländische, nicht israelitische Frau, ist dort zu heiraten zum Judentum gekommen. Man bekommt ja so allerhand, wenn man heiratet. Früher noch manchmal noch Name, heute kann man ein bisschen selber entscheiden. Aber sie bekommt da, sie findet ihn auch ins Judentum. Aber eigentlich ist sie von ihren Wurzeln nicht israelitisch. Gehört zu den Midianitern. Die, wo Götze arbeitet. Und sie lässt sich auf den Weg, wo Gott ihren Nehemann führt, ein. Wie aktiv oder passiv, wissen wir nicht. Aber sie lebt die Berufung von Mose mit. Sie trägt die Berufung von Mose mit. Wie aktiv oder passiv, wissen wir nicht. Aber sie ist bereit, als fremde Frau dem lebendigen Gott zu folgen, wo sie von ihrem Mann über ihren Mann kennengelernt hat. Und ich höre, wie die Einladung lässt du dich auch auf den lebendigen Gott ein, auf die Berufung, die du hast mit den Menschen, die dir anvertraut sind. Vielleicht ist es in deiner Ehe, vielleicht ist es in deiner Familie. Vielleicht ist es aber auch an einem Ort, wo du wohnst, in einer Institution, in einem Block, lade dich auf die Berufung ein, die Gott für dich hat und geh die Berufung. An Mose seine Berufung war nicht die Berufung von der Zippora. Zippora hat nicht die Müsse zum Pharao. Ich weiss nicht, ob sie dabei war, wahrscheinlich nicht. Aber sie ist der Weg von der Berufung, von ihrer Berufung gegangen, in aller Stille, in aller Treue, in aller Demut, mit dem, was sie gehabt und hat können. Und es war, dass die verheiratet sind und die das leben können, liebe Ehemänner, Ehefrauen, geht den Weg von eurer Berufung miteinander. Auch wenn nicht beide den gleichen Auftrag haben. Auch wenn nicht beide vor einem Pharao stehen oder im Vordergrund oder im Hintergrund, geht den Weg von eurer Berufung miteinander, auch wenn der Auftrag vielleicht nicht der gleiche ist. Wie viel lesen wir über den Mose und seine Taten? Und wie wenig lesen wir über Zipora und das, was sie tun hat? Aber sie war da an der Seite von ihrem Mann, unterstützend ist sie den Weg mitgegangen. Immerhin ein Weg dort zum Meer. Ich weiß nicht, wer von uns schon einen Weg dort zum Meer gegangen ist, ich selten. Sie ist mitgegangen. Und sie hat ein Leben lang, Zipora hat ein Leben lang ihren Mann nicht für sich alleine gehabt. Sie hat den Mann gerne teilen mit Gott, gut, das tun wir manchmal auch. Und mit dem ganzen Volk, wo gerne wieder gemault und gemutzt hat. Sie hat mit dem Mose das ganze Volk der Israeliten auch an den Backen gehabt. Und ich habe mich gefragt, wie oft hat sie echt müssen hören, durch die Zeltwände durch, was ihr Mann gut oder schlecht macht. Für die, die sich nicht vorstellen können, Zeltwände sind relativ dünn. Wie oft hat man echt probiert, den Mose ein bisschen zu manipulieren über seine Frau? Du Zipora, hast du auch schon gesehen, das könntest du ihm nicht einmal beim Sonntagsdessert sagen, das. Wie oft ist sie mit Rollenerwartungen konfrontiert gewesen als Frau vom Mose? Sie ist bereit gewesen, ihren Teil von ihrer Berufung an der Seite von Mose anzunehmen. Und sie hat es tun, auch an ihren Kind. Wenn man die Namensgebung beachtet, ihr wisst fänglich, dass mich das jeweils fasziniert. Namensgebung ist zur biblischen Zeit immer Sache der Frauen gewesen. Da würde manche Diskussion auch heute vereinfachen. Über Namensgebungen. Darum ist der Engel zu der Maria gekommen und hat ihr gesagt, gib denn dem Jesus den Namen. Ich war ein Fremder und der Gott ist meine Hilfe. In aller Demut, aber auch in aller Stärke ist sie da für ihre Familie, spiegelt Gottes Treue in ihrem Leben wieder. Was könnte das für deine Lebenssituation heißen? Gottes Treue in deinem Leben widerspiegelt dort, wo Gott dich hergestellt hat. Vielleicht in einer Familie. Vielleicht indem, dass du das Nehmen, die Bedeutung von dem Nehmen von deinen Kindern oder Enkelkindern wieder mal vorgrübelst. Und vielleicht von dem Anlass hast, ein biblisches Zeugnis, Gott aufleuchten zu lassen. Oder vielleicht dort, wo ein Name nicht so viel hergibt, ich weiss jetzt gar nicht, was Kevin heisst zum Beispiel. Dort haben wir doch als Nachfolger bei Jesus noch einen neuen Namen bekommen. Ich bin Christ, wegen Christus. Vielleicht können wir die Namensbedeutung da oder dort weiter sagen, weiter leben, dass Christus aufleuchtet und gross rauskommt. Das ist durchaus auch möglich, einmal auf einem Bänkchen, auf dem Spielplatz. Oder sonst nehmen. Ein weiterer Schritt zu tun in aller Demut, was Gott dir aufs Herz legt, auch wenn es unkonventionell erscheint. Das ist ein bisschen ein heikler Punkt, weil jetzt ermutige ich indirekt ein bisschen Frauen manchmal etwas zu, auch wenn es die Männer noch nicht gerade nachvollziehen und sehen können. Und ich bin mir der Gefahr bewusst, wenn ich das predige. Ich tue es jetzt gleich einmal so sagen. Der Mose und die ganze Familie wird auf dem Weg nach Ägypten bedrängt. Für mich ist es Gott, der ihm entgegenschaut und sagt, stopp. Es ist noch etwas, wo du so nicht kannst vor dem Pharao. Es ist noch etwas in deinem Leben, das dich hindert, wo du nicht kannst übergehen für deinen Auftrag. Auch die rätselhafte, die geheimnisvolle Art, wie Gott dem Mose entgegentritt und fragt, darf das Gott? Und Zippora reagiert geistesgegenwärtig und sagt es ganz bewusst so. Geistesgegenwärtig. Sie ergreift das, was sie in ihrem Herz erkennt. Die Beschneidung ist noch nötig. Beschneidung fehlt noch. Wie hat sie das gemerkt? Ja, ich weiß es nicht. Aber in dem Moment kommt etwas Ungewöhnliches, etwas Bedrohliches von Gott her ihnen entgegen und Zippora erkennt, jetzt ist etwas nötig, wo normalerweise ein bisschen anders läuft. Sie, die Fremdländische, die dazugekommen ist, erst noch eine Frau, ergreift die Initiative, weil sie von Gott erkennt, jetzt ist etwas dran. Es gibt doch die Momente, wo Gott uns etwas aufs Herz legt, wo etwas dran ist, wo es uns manchmal so hirnrissig erscheint. Ich weiss nicht, ob ihr das kennt. Da kommt so der Impuls, gib doch dem 100 Stutz, wo ich denke, der hat ja gar nicht gefragt. Das ist ein bisschen hirnrissig, oder? Oder warum soll ich jetzt in einem Gespräch mit jemandem den Gedanken sagen, der so gar nicht dazu passt? Wo hirnrissig. Es passt doch nicht. Zippora lebt Berufe von Gott in ihrer Familie in aller Demut und trägt da mit Verantwortung und ergreift die Initiative über Gott. Ich weiss, es ist ganz gefährlich, wenn ich jetzt sage, über Gott, den Mose, in dieser Situation, weil sie einen geistlichen Auftrag erkennt, jetzt ist die Beschneidung von Gott her dran. Beschneidung ist in der Regel Sache von den Priestern. Und ganz sicher von den Männern. Und nur eine Notverordnung hat es zugelassen, dass wenn es gar nicht anders geht, dass auch eine Frau darf ein Kind beschneiden. Aber ein Notausgang ist immer nur, wenn es keinen anderen Weg gibt. Und genau der Notausgang lebt Zippora. Nicht als Priester, nicht als Mann, sogar als Frau, als fremdländische Frau. Die ausländische Frau erlaubt sich, das Geforderte jetzt zu tun mit der Beschneidung von ihrem Sohn. Wo du geistlich erkennst, was dran ist, will ich dich ermutigen, geh deinen Weg. Geh deinen Weg mit dem, was Gott dir anvertraut, aber auch in aller Demut. Demut ist da angebracht. Was Zippora da tut, schreibt sie nachher nicht in der Zeitung. Und sie erzählt es auch nicht beim nächsten Frauenfrühstück, dass sie jetzt schneller reagiert hat wie ihre lahme Ehemann. Sie tut es in aller Demut, da wo sie von Gott erkennt. Darum hat Demut manchmal auch mit Stille sein oder nebendran mit dabei sitzt du, aber nie mit geistlicher Gleichgültigkeit. Das ist für mich so ein Kernsatz geworden. Demut hat manchmal zu auch mit nebendran sein oder in der zweiten Reihe zu sein, aber nie mit geistlicher Passivität. Ist doch mir gleich. Tu es so, was du erkennst von Gott. Aber auch so, dass deine Familie oder mit den Menschen, die zusammen bist, können nachgehen, können mitgehen. Nicht wie ein Elefant im Porzellanladen, sondern eher wie eine edle, feine Rose in einer trockenen Steinwüste. Zumindest da erweist sich Zippora als Leiterin von ihrer Familie. Auch wenn der Mose nachher der Grosshirte war von einer ganzen Nation. Und das Letzte, Das ist vielleicht das, was uns im Herz vielleicht auch in euch geht. Du alte Versäumnisse ausräumen, die hinderlich sind. Pack es an mit Gottes Hilfe, damit du deinen Weg kannst weitergehen. Wenn ich an den Punkt angelangt bin, so verursacht das auch bei mir ein bisschen Herzklopfen. Und ich rede von der Zipora und von niemandem von euch, von Geschichten oder von Lebenssituationen, die ich jetzt hier in der Kanzel, vor der Kanzel irgendwie komisch verpacke. Ich rede von der Zipora, aber ich weiss es aus der eigenen Biografie, aus meiner Herkunftsfamilie, wie Versäumnisse von der Vergangenheit manchmal Familien können blockieren, plagen, hindern, auf dem Weg vom Miteinander und auf dem Weg vom Glauben Gott hinterher. Zipora beschneidet ihren Sohn. Und ich habe mich gefragt, warum ist der nicht beschnitten gewesen? Es hat doch das Gebot gegolten von Gott, seit dem Abraham Zöhn am 8. Tag nach der Geburt beschnitten. Ist der Mose beschnitten gewesen? Wir wissen es nicht. Er ist in einer ganz besonderen Situation auf die Welt gekommen. Ich habe es ein bisschen skizziert. Es war Verfolgung gewesen. Vielleicht war es gefährlich gewesen, zur Zeit der Unterdrückung für den Amram und Jochebed. So ein Delta geheißen. Wobei ich mich erinnert habe, Beschneidung als Bundeszeichen ist bis heute von den Juden immer aufrechterhalten worden. Sie haben dort eigentlich nie Kompromisse gemacht, bis hin zum Zweiten Weltkrieg, wo Beschneidung zugleich Zeichen war für die Deportation. Sie haben dort keine Kompromisse gemacht. Vielleicht auch die Jochebed und der Amram nicht, ich weiß es nicht. Warum hat sich der Mose echt gesperrt gegen die Beschneidung von seinen Söhnen oder von seinem Sohn? Oder ist es Zipora gewesen, die von fremden Götzen gekommen ist, die sich gesperrt hat, dem jungen Leben irgendwie Gewalt anzutun, wo es doch nicht selber kann sagen, ich will oder ich will nicht? Es bleibt ein Geheimnis. Aber plötzlich im Leben, wo man Wege geht, stehen manchmal so alte Versäumnisse wieder auf Sachen, die schon lange vorbei sind und sollten erledigt sein, die wieder anstehen, die vor uns stehen. Was täglich über Jahre hinweg so unter den Teppich, ich bin froh, haben wir hier keinen Teppich, unter den Teppich gewischt hat, steht plötzlich wieder da als Hindernis, als Gefahr, als Bedrohung vom Leben und vom Glauben. Grösser, wie vielleicht da, wo man es untergewischt hat. Im Leben von Mose und von der Zipora ist das nicht in Ordnung gewesen. Eine Schuld durch etwas, was sie nicht gemacht haben. Es gibt vielleicht auch andere, eine Schuld durch das, was man gemacht hat. Und Zipora ergreift aus Furcht, aus Ehrfurcht, aus Fürsorge, aus Angst um ihre Familie, ergreift sie dort Initiative und will in dem Punkt Veränderung und dass das nicht mehr im Weg steht. Sie besittigt mit dieser Notbeschneidung das, was im Weg steht. Das Versäumnis vor Gott. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu uns. Wo gibt es Sachen, bei denen wir vielleicht als Frauen, als Männer, als Mütter, als Väter, als Nichtmütter, als Nichtväter, vielleicht als Töchter oder Söhne, das sind wir zumindest alle. Wo sind wir ermutigt? Werden wir ermutigt von Versäumnissen aus früheren Zeiten, wo immer wieder hinderlich vor uns anstehen, mit Gottes Hilfe zu besittigen? Endlich dort den Weg zu gehen, wo schon längstens bekannt ist, wie er soll gehen. Vielleicht gilt es, verschwiegene Familiengeheimnisse einmal ans Licht zu bringen. Tabus oder totgeschwiegene Schuld unter dem Teppich führen zu nehmen. Es geht nicht darum, dass wir nach Sünde und Schuld grübeln müssen und lange studieren müssen, bis uns vielleicht nochmal etwas in den Sinn kommt. Es geht nicht um das. Sondern um das, was uns unweigerlich vor den inneren Herzensaugen steht, wo wir eigentlich ganz genau wissen. Dort stehen wir immer wieder an. Dort ist ein Geheimnis. In meiner Biografie, in meiner Herkunftsfamilie, haben so Sachen folgendermaßen geheissen. Ein Bruder, der in der Tat ein Halbbruder ist. Und ein Geheimnis, das die Familie 20 Jahre fast plaget und begleitet hat. Und man immer Angst gehabt, sei der falsche Moment, um es zu thematisieren. Und ich könnte mir vorstellen, in der Tat, es war der falscheste Moment, wo es ans Licht gekommen ist. Oder noch ein bisschen weiter zurück, in der Generation von meinen Großeltern, ein plötzlicher Kindstod. Bei einem Kind von meinen Großeltern. Der plötzliche Kindstod, ausgerechnet von dem einen außerehelichen Kind, wo gestorben ist, so schnell nach der Geburt. Und die bange Frage über fast Generationen hinweg, ist der Tod von dem Kind Strafe gewesen, dass das Kind außerehelich entstanden ist? Ich möchte von der Zipora lernen, wo dort, wo sie es erkannt hat, sie hat nicht gegrübelt, es ist deutlich vor ihr gestanden, wo sie und ihr Mann angefangen haben, die Versäumnis aus der Vergangenheit aus dem Weg zu räumen mit Gottes Hilfe. Das, was sie erkannt haben, was gefehlt hat, zu verändern und Gottes Bedingungen akzeptieren. Ich glaube, dort ist der Schlüssel. Ich glaube, dort war der Schlüssel für Zipora und für den Mose. Sie haben in dem Moment eingewilligt, in die Bedingungen, die von Gott her gelten. Wir sagen dem auch gehorsamer. Aber einwilligen in die Bedingungen, die Gott stellt und sagt, so geht's, bist bereit.